NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Gegen die Globalisierung der Ohnmacht. Für den Frieden auf Erden. Ein Jahr Papst Leo XIV. Ein Feature von ARD-Korrespondent Tillmann Kleinjung.
Ein Sonntagnachmittag vor Ostern in Torre Vecchia. In diesem Vorort von Rom sieht man vom Glanz der ewigen Stadt wenig. Viel sozialer Wohnungsbau, ein riesiger Supermarkt und mittendrin die katholische Kirche Santa Maria della Presentazione. Ein Zweckbau aus den 80er Jahren mit Flachdach und einem Stahlgerüst als Glockenturm. Der Pfarrhof ist voller Menschen. Der Bischof kommt, der Bischof von Rom. An den Wochenenden vor Ostern besucht Papst Leo XIV. Seine Gemeinden. Heute Santa Maria in Torre Vecchia.
Buonasera a tutti. Ben trovati.
Guten Abend allerseits und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein, in dieser Pfarrei, und danke euch für diesen Empfang.
Bronx nennen sie ihr Viertel. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber hier am Stadtrand von Rom wird das soziale Gefälle in einer Millionenmetropole besonders offensichtlich. Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, ja auch Kriminalität. Das sind die Sorgen der Menschen, die in dieser Pfarrei leben.
Apriamo gli occhi, riconosciamo che anche nella persona accanto a noi.
Öffnen wir die Augen und erkennen, dass auch in der Person neben uns, in der leidenden Person, in denen, die keinen Ort zum Schlafen haben, die auf der Straße leben, in der kranken Person, dass Jesus auch in diesen Umständen gegenwärtig ist und uns bittet, das, was wir empfangen haben, zu diesen Menschen zu bringen, die es brauchen, die in Not sind.
Beim Sonntagsbesuch empfängt die Gemeinde in Torre Vecchia einen Papst, der viel Zeit mitbringt. Leo schüttelt jede Hand, die ihm entgegengestreckt wird, nimmt sich auch eine Minute für ein kurzes Gespräch. Ein Papst als Seelsorger, das hat Eindruck gemacht in der römischen Vorortgemeinde und auch bei Pfarrer Paulus da Chiotti.
Er hat an diesem Nachmittag etwa 600 Menschen begrüßt in diesen 3 Stunden und hat sich dabei überhaupt nicht geschont. Das war sehr schön, auch weil er vielleicht manchmal etwas zurückhaltend wirkt. In Wirklichkeit ist er dann von einer geradezu entwaffnenden Herzlichkeit.
Ein neuer Papst wird an seinen Vorgängern gemessen. Was macht er anders? Was übernimmt er? Ist Leo eher der Typ Benedikt, etwas menschenscheu, vergeistigt? Oder ein nahbarer Pontifex wie Franziskus, der aber auch ziemlich autoritär sein konnte? Papst Leo ist es in seinem ersten Jahr im Amt gelungen, dass sich diese Frage heute nicht mehr stellt. Er hat ein ganz eigenes Profil entwickelt. Doch mit welchen Konturen? 8. Mai 2025, Nachmittag. Seit 1,5 Tagen sind die Kardinäle im Konklave, um einen Nachfolger für Papst Franziskus zu wählen, der an Ostern gestorben ist. Weißer Rauch. Und wie so viele andere eilt auch der Augustinerpater Joseph Farrell auf dem Petersplatz und erlebt, wie sein Mitbruder Robert Francis Prevost der Welt als neuer Papst vorgestellt wird.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam.
Und als die Nachricht verkündet wurde,
Habemus Papam,
und es hieß
Robertum Francisco, all of the air left my lungs.
Da blieb mir buchstäblich die Luft weg.
It was an audible.
Robert Francis Prevost wird Papst Leo XIV. Und seine erste Botschaft ist ein Friedensgruß.
Anch'io vorrei che questo saluto di pace.
Ich möchte, dass dieser Friedensgruß in euer Herz eingehe,
raggiungesse le vostre famiglie,
eure Familien erreiche, alle Menschen, wo immer sie seien, alle Völker,
a tutti i popoli,
die ganze
a tutta
Erde.
La terra.
Der Friede sei mit euch.
Sia con voi.
Diese Friedensbotschaft wird zum Leitmotiv in diesem ersten Jahr im Amt. Und zum Anlass, dass sich sogar Donald Trump mit diesem Mann anlegen wird. Hätten die Kardinäle einen Personalprofi, einen Headhunter, mit der Suche nach dem neuen Papst beauftragt, nicht unwahrscheinlich, dass auch dann die Wahl auf Robert Francis Prevost gefallen wäre. Er kennt den Vatikan, war zuletzt Chef der sehr wichtigen Abteilung für Bischofsernennungen, hat also Führungserfahrung. Er kennt die Welt. Als einer der Vorgänger von Generalprior Joseph Farrell hat er den Augustinerorden geleitet, der auf allen Kontinenten vertreten ist. Leo kennt die Zahlen, hat in Philadelphia Mathematik studiert und ist dann Priester geworden, Seelsorger, Missionar in Peru. Er verbindet zwei Welten, Nord und Süd. Er ist US-Amerikaner, hat aber den größten Teil seines beruflichen Lebens in Peru, in Südamerika, verbracht. Mit Leo hat die katholische Kirche erstmals einen Papst, der in verschiedenen Kulturen zu Hause und sprachfähig ist. Bisher war ganz selbstverständlich Italienisch die Sprache, mit der der Vatikan kommunizierte. Leo wechselt mühelos ins Englische, ins Spanische. Ein Kommunikationsprofi, der weiß, was Worte bewirken. Im Guten wie im Schlechten. Und er ist ein Ordensmann, Augustinerbruder. Soll heißen, der Papst ist teamfähig.
Er hat einen wunderbaren Sinn für Humor, genießt es, mit Menschen zusammen zu sein und ihnen zu begegnen. Er erkennt aber auch, dass er diese Zeit braucht, um seine eigene innere Batterie gewissermaßen wieder aufzuladen. Wenn man viel mit Menschen zusammen ist, muss man sich irgendwann auch Zeit für sich selbst nehmen, zum Beten, zum Nachdenken und zur inneren Unterscheidung. Deshalb fährt er auch regelmäßig nach Castel Gandolfo.
Einmal pro Woche nimmt sich Papst Leo eine Auszeit. Am Montagabend begibt er sich in die päpstliche Sommerresidenz nach Castel Gandolfo und verbringt hier den Dienstag.
Ein bisschen lesen, ein bisschen arbeiten, Briefe schreiben, telefonieren. Manche Dinge sind einfach wichtig. Außerdem ein bisschen Tennis und Schwimmen. Alle sollten ein wenig aktiv sein, mit Körper und Seele. Mir zumindest tut das sehr gut. Einmal pro Woche eine Pause.
Ein Papst, der auf seine Work-Life-Balance achtet. Das kannte man von Franziskus anders. Der hat praktisch nie Pause gemacht und den päpstlichen Zweitwohnsitz in Castel Gandolfo nicht genutzt. Und bevor Leo nach seiner wöchentlichen Auszeit wieder nach Rom zurückkehrt, macht er oft etwas für vatikanische Verhältnisse ziemlich Ungewöhnliches. Er beantwortet manchmal die Fragen von Journalisten. Spontan. Der Termin ist dann nicht vorbereitet. Die Themen sind nicht abgesprochen.
Eine kurze Erklärung, um das aufzugreifen, was ich bereits an Ostern in der Botschaft Urbi et Orbi gesagt habe, als ich für Frieden gebetet habe.
Der Dienstag nach Ostern 2026. Papst Leo kommt aus dem Eingang seiner Residenz. Er wartet gar nicht auf Fragen, er spricht gleich. Es ist der Tag, an dem US-Präsident Donald Trump dem Iran gedroht hatte, eine ganze Zivilisation werde heute Nacht untergehen, um nie wieder zurückzukehren. Seit Wochen mahnt Leo, den Krieg im Iran zu beenden. Er ruft die Vereinigten Staaten und Israel auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Seine Friedensbotschaft wird immer lauter, immer eindringlicher und an diesem Abend deutlich wie nie.
Das ist wirklich nicht akzeptabel. Es geht hier sicherlich um Fragen des Völkerrechts, aber mehr noch um eine moralische Frage zum Wohle des gesamten Volkes. Und ich möchte alle einladen, im Herzen wirklich an die vielen Unschuldigen zu denken, an die vielen Kinder, die vielen älteren Menschen, die völlig unschuldig sind und die ebenfalls Opfer dieser Eskalation eines Krieges werden würden, der bereits begonnen hat. Seit den ersten Tagen haben wir gesagt, kehren wir zurück zum Dialog, zu Verhandlungen.
Der Papst kämpft für den Frieden. Und für das, was früher einmal als christlicher Pazifismus Markenkern der Kirchen war. Er ist ein Anwalt für eine Sache, die gerade keine Konjunktur hat. dass Konflikte auch ohne den Einsatz von physischer Gewalt gelöst werden können. In einer Welt, in der Dialog, Verhandlung, Kompromiss oder gar Rücksichtnahme als Zeichen von Schwäche und Naivität gelten, sagt er, kein Krieg. Er predigt Urbi et Orbi, der Staat und der Welt, seit Beginn des Pontifikats, seine Vision von einem entwaffneten und entwaffnenden Frieden.
Una pace disarmata e una pace disarmante.
Leo predigt das, was Päpste, was Christen predigen müssen. Frieden, was denn sonst?
I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person.
Ich mag das nicht, sagt Donald Trump. Er sei kein Fan von Papst Leo. Zu liberal. Wer gegen diesen Krieg ist, sei zu liberal. Selbst ein Papst ist nicht gefeit davor, in das simple Weltbild von Donald Trump einsortiert zu werden. Auf dem Flug nach Algerien, zum Auftakt seiner Reise nach Afrika, sagt Papst Leo XIV., ich habe keine Angst vor der Trump-Administration und davor, die Botschaft des Evangeliums laut auszusprechen. Der Ohnmacht der Gleichgültigkeit, der Ignoranz gegenüber dem Leid von Menschen, begegnet Leo, wie schon Franziskus vor ihm, mit der Macht des Wortes. Das ist die einzige Waffe, die ein Papst heute hat. Mit Exkommunikation kann er kaum jemanden drohen. Aber er kann einer US-Regierung, die ihren Krieg religiös überhöht, mit echten und falschen Psalmzitaten garniert, die Deutungshoheit über christliche Moral und Werte absprechen. Das schmerzt Trump und Co., die sich in den USA auch als christliche Erlöser inszenieren. Für Leo XIV. Ist dieses Wortgefecht mit Donald Trump aber riskant. Er will offenbar kein Anti-Trump sein, als wäre das etwas Persönliches zwischen ihm, dem amerikanischen Papst und dem amerikanischen Präsidenten. Er will nicht, dass seine Aussagen auf die Frage abgeklopft werden, hat er wieder was gegen Trump gesagt? Leo weiß, wie sehr solche Auseinandersetzungen in Zeiten von Social Media verfangen. Es liegt nicht in meinem Interesse, mit dem US-Präsidenten zu debattieren, erklärt der Papst während der Afrika-Reise im April und beendet seinerseits die Debatte. Die große Welt im Kleinen. Der Papst ist Bischof von Rom. Sein Besuch in Torre Vecchia, dem Außenseiterviertel am Stadtrand, verläuft eher unspektakulär. Gemeinsam Messe feiern in der 80er-Jahre-Kirche mit bunten Glasfenstern und der Altarinsel in der Mitte. Kein Hochamt, ein schlichter Gottesdienst. Eine kurze Predigt. Leo kommt in diesem Moment seinem Vorgänger Franziskus sehr nah. Er geht an die Ränder, er sucht die Begegnung. Als Feldlazarett. So hatte sich Papst Franziskus seine Kirche gewünscht. So versuchen sie das in Torre Vecchia zu leben. Papst Leo hat das gesehen und gewürdigt.
In diese Gemeinde kommen Männer und Frauen, deren Seele verletzt ist, deren Würde mit Füßen getreten wurde und die sich nach Hoffnung sehnen. Es ist eure Aufgabe, ihnen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Vermittelt ihnen die Zusage Jesu, unser Leben von all dem zu befreien, was uns kaputt macht, und zeigt ihnen einen Weg zu einem gerechten, echten und erfüllten Leben auf.
Leo und Franziskus, der Papst und sein Vorgänger. Das Amt verkörpert Kontinuität, Einheit. Die Personen, die es ausüben, unterscheiden sich natürlich. Leo ist weniger spontan als Franziskus, weniger hemdsärmlich. Im Auftritt zurückhaltend, fast ein bisschen schüchtern. Die vatikanische Bildregie ist da gnadenlos. Man sieht jeden Gesichtsmuskel. Ist das Rührung oder Nervosität?
Ich finde es amüsant, wie Journalisten mein Gesicht interpretieren. Manchmal bekomme ich wirklich großartige Ideen von euch allen, weil ihr glaubt, meine Gedanken oder mein Gesicht lesen zu können. Aber das ist nicht der Fall. Ihr habt nicht immer recht.
In einem Punkt ist der Unterschied offensichtlich. Papst Franziskus wollte unter Menschen leben im Vatikanischen Gästehaus. Papst Leo sucht immer wieder die Ruhe und ist zurückgezogen in das Papstapartment im Apostolischen Palast, das 12 Jahre leer stand. Als Außenstehender konnte man in diesem ersten Amtsjahr von Leo zunächst den Eindruck haben, als sei der neue Papst abgetaucht. Man hört nichts. Auch das, also diese Zurückhaltung, könnte Teil einer Kommunikationsstrategie sein. Auftauchen, wenn es wirklich wichtig ist, wenn man gehört werden will, so wie zum Iran-Krieg und Trump. Und natürlich war Leo präsent, sehr präsent. Jeden Sonntag das Angelusgebet am Petersplatz, am Mittwoch die Generalaudienz. Ende November, Anfang Dezember die erste Auslandsreise in die Türkei und in den Libanon. Und dazu hat Papst Leo von seinem Vorgänger einen vollen Terminkalender geerbt. 2025 war ein heiliges Jahr für die katholische Kirche mit vielen Treffen und Besuchern. Rom war Ziel unzähliger Pilger. Mehr als 1 Million junge Menschen aus aller Welt sind im vergangenen August nach Rom gekommen, um gemeinsam mit Leo dem 14. das heilige Jahr zu feiern, dem damals immer noch neuen Papst. Am Sonntagmorgen der Abschluss des Treffens. Auf einem großen Feld vor den Toren der Stadt, auf dem die meisten Jugendlichen auch die Nacht verbracht hatten.
Guten Morgen! I hope you all rested a little bit. God bless you all and may this be a truly memorable occasion for each and every one of us.
Für eine Gruppe aus dem Erzbistum München und Freising war es ein unvergessliches Ereignis. Eine Woche lang waren sie in Rom unterwegs gewesen. Das heißt, schlafen in Gemeinschaftsunterkünften, Transport in überfüllten Bussen. Lena Baumgartner und Matthias Stiftinger haben eine Pilgerreise quer durch die hochsommerliche Stadt unternommen. Und dann das erste Zusammentreffen mit dem neuen Papst.
Ich schaue zuversichtlich auf ihn, dass er die Kirche in die Zukunft trägt und auch die Jugend im Blick hat, weil ohne Jugend wird es in Zukunft keine Kirche mehr geben.
Ich finde, das hat man direkt gemerkt jetzt bei der Eröffnungsmesse, wie er sich die Zeit genommen hat, noch mit dem Petersplatz gefahren ist, die ganze Zeit gestanden hat, gewinkt. Er hat das gefühlt, unter den Jugendlichen zu sein. Ich glaube, er hatte da wirklich Spaß.
Papst Leo, der Schüchterne, blüht bei dem Weltjugendtreffen in Rom etwas auf. Beim Sprechen verlässt er sich noch auf den vorbereiteten Text. Doch mit seiner Botschaft trifft der Papst bei der katholischen Jugend einen Nerv.
Meine jungen Brüder und Schwestern, ihr seid das Zeichen dafür, dass eine andere Welt möglich ist. Eine Welt der Geschwisterlichkeit und Freundschaft, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern durch Dialog gelöst werden.
Immer wieder dieser Ruf nach Frieden. Beim Weltjugendtreffen oder jetzt an Ostern. Notgedrungen. Der Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine und zuletzt die US-amerikanischen, israelischen Angriffe auf den Iran. Leo wird nicht müde, der Logik der Gewalt zu widersprechen. Und das hat auch etwas mit seiner Biografie zu tun.
Er ist in einer Zeit ins Land gekommen, als hier die Gesellschaft tief gespalten war,
sagt Schwester Birgit Weiler. Sie hat Robert Francis Prevost in Peru erlebt, als Missionar und später als Bischof. Er kam ins Land, als der linksextreme Leuchtende Pfad das Land terrorisierte.
Der Leuchtende Pfad, es war ja wirklich eine terroristische Organisation, die sehr brutal vorgegangen ist, immer mehr Macht gewonnen hat.
Und auch jeden mit dem Tod bedrohte, der sich ihm nicht anschloss und sich mit gewaltfreien Mitteln für eine Veränderung in dem südamerikanischen Land einsetzte. Auch den Augustinerpater Prevost, sagt Schwester Birgit.
Das hat auch er am eigenen Leibe erfahren. Und er hat dann immer betont, die Hoffnung dieser Menschen, das Vertrauen dieser Menschen, auch in mich, das hat mir Kraft gegeben, Halt gegeben, dass ich eben nicht weggelaufen bin vor der Gefahr.
Robert Francis Prevost war Mitte der 1980er Jahre noch ein junger Priester. 30 Jahre später schickt ihn Papst Franziskus wieder nach Peru, diesmal als Bischof. Aus dieser Zeit gibt es ein Foto, das Prevost in kurzem Hemd und Gummistiefeln in knietiefem Wasser zeigt. 2023 hatte ein Hochwasser Teile seiner Diözese im Norden Perus an der Pazifikküste überflutet. Bischof Prevost war bei den Menschen, so wie heute Papst Leo in Torrevecchia. Prevost ist wohl auch bewusst von Papst Franziskus nach Peru geschickt worden, um einer stark konservativ geprägten kirchlichen Führungselite etwas entgegenzusetzen. Eine Kirche, in der sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen. Eine synodale Kirche ist in einer Region mit wenigen Priestern und langen Wegen die einzige realistische Perspektive. Wie wird sich die katholische Kirche mit Papst Leo verändern? Dazu bietet dieses erste Jahr im Amt noch wenig konkrete Anhaltspunkte. Nur ein Versprechen Leos, gleich nach seiner Wahl. Wir wollen eine synodale Kirche sein. Das bedeutet, Er will den Weg von Franziskus fortsetzen, die traditionell hierarchische katholische Kirche zu verändern. Allerdings, das Wort synodal verpackt sehr unterschiedliche Wunschvorstellungen, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie radikal und schnell diese Veränderung sein soll. Der Neue im Vatikan, Papst Leo XIV., knüpft in seinem ersten Amtsjahr an seine Erfahrungen als Bischof in Peru an, wo er den sogenannten Laien mehr Verantwortung zugetraut hatte. Seine Personalpolitik im Vatikan zeigt, er gibt auch Frauen Führungspositionen in den Dikasterien, den Ministerien der Kurie. Viele Katholikinnen und Katholiken auf der ganzen Welt wünschen sich schon lange noch mehr, dass Frauen auch in kirchliche Ämter geweiht werden. Die deutschen Katholiken testen seit Jahren mit ihrem Reformprozess Synodaler Weg bei den Themen Mitbestimmung, Sexualmoral, Frauen die Grenzen des in der katholischen Kirche Möglichen und Machbaren aus. Die Deutsche Bischofskonferenz hat vor einem Jahr eine Handreichung zu Segensfeiern für homosexuelle Paare veröffentlicht. Einige Bischöfe, darunter auch der Münchner Kardinal Reinhard Marx, haben diese auch in die Praxis umgesetzt. Was er denn davon halte, wurde Leo vor kurzem im Flugzeug auf der Rückreise von Afrika gefragt. Und die Antwort darf als kleine Lehrstunde gelten, wie Leo kontroverse Fragen in der Kirche behandelt. Erstens, einordnen. Er sagt, es gibt wichtigere Fragen als diese.
Ich glaube, dass es in Wirklichkeit viel größere, wichtigere Themen gibt, wie Gerechtigkeit, Gleichheit, die Freiheit von Männern und Frauen, Religionsfreiheit. All das hätte Vorrang vor diesem speziellen Thema.
Zweitens, versachlichen. Leo verweist darauf, dass es bereits eine kritische Stellungnahme des Heiligen Stuhls zu der Handreichung gebe. Er spricht vom Heiligen Stuhl, nicht in der ersten Person, nicht ich.
Der Heilige Stuhl hat deutlich gemacht, dass wir mit der formalisierten Segnung von Paaren nicht einverstanden sind, in diesem Fall von homosexuellen Paaren, wonach sie gefragt haben, oder von Paaren in irregulären Situationen.
Drittens, keine Türen zu schlagen. Papst Franziskus habe ja verdeutlicht, dass alle willkommen sind, alle eingeladen, den Segen zu empfangen.
Heute darüber hinauszugehen, würde meiner Meinung nach mehr Uneinigkeit als Einheit stiften. Und wir sollten nach Wegen suchen, unsere Einheit auf Jesus Christus und das, was Jesus Christus lehrt, zu gründen. So würde ich also auf diese Frage antworten.
In dieser Antwort steckt ein wichtiges Wort. Heute. Auch wenn er sich von der Vorgehensweise der deutschen Bischöfe distanziert. Er spricht kein Urteil. In dem »heute ist das nicht möglich« steckt ja auch ein »vielleicht morgen«. Ähnlich hat er auch die Frage nach der Weihe von Frauen beantwortet. Ich habe momentan nicht die Absicht, die Lehre der Kirche zu diesem Thema zu ändern. Momentan. Leo versucht, den vorsichtigen Reformkurs seines Vorgängers Franziskus in der eigenen Kirche fortzusetzen. Agiert aber deutlich diplomatischer, erweckt keine großen Hoffnungen auf Reformen, schließt aber auch nichts kategorisch aus. Der Besuch des Papstes im römischen Vorort Torre Vecchia an diesem Sonntag vor Ostern geht langsam zu Ende. Nach der Messe fährt Leo nicht gleich zurück in den Vatikan. Er kommt noch einmal kurz zu den Menschen auf dem Pfarrhof. Ein paar hundert haben hier draußen mitgefeiert, weil sie keinen Platz in der Kirche bekommen haben. Leo lässt sich noch einmal ein Mikrofon reichen. Und es scheint, als wollte er all das, was er gerade gehört und erlebt hat, in Worte fassen. Wie schön diese Begegnung gewesen sei. So viel Enthusiasmus und Freude. Und zum Schluss ein Satz, halb Mahnung, halb Selbstvergewisserung. Gott will, dass wir alle Friedensstifter in der Welt sind. Papst Leos Programm. Immer wieder scheint es durch. Auch hier in Torre Vecchia an diesem Sonntag vor Ostern. Sein Appell ist leise und trotzdem unüberhörbar, dass wir alle Friedensstifter sind.
Gegen die Globalisierung der Ohnmacht, für den Frieden auf Erden. Ein Jahr Papst Leo XIV. Sie hörten ein Feature von ARD-Korrespondent Tilman Kleinjung. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.